Ich danke Ihnen beiden für wunderbare Vorträge. Natürlich haben Sie mich jetzt eingeladen, einen Vortrag zu halten über das Anthropozän und das HKW. Das werde ich allerdings nicht machen. Aber dieses Thema, das möchte ich ankündigen, wird uns auch in den nächsten Jahren begleiten. Und wenn es Sie interessiert, können Sie sich natürlich mit diesem Programm auch weiter beschäftigen. Es gibt natürlich einen Aspekt des Anthropozän-Diskurses bei uns im Haus, das auch die Grundlage unseres Wörterbuchprojektes ist. Wir gehen davon aus, dass wir in einer Zeit leben, wo wir qualitative Transformationen erleben. Und für uns ist das Anthropozän sozusagen eine Idee, die es uns möglich macht, Wissenssysteme neu zu konstellieren. Wissenssysteme, die nicht mehr adäquat die Situation widerspiegeln können, in der wir uns befinden. Die Beziehung zwischen Mensch und Tier, Natur und Kultur, das liegt natürlich dem zugrunde, was wir hier diskutieren. Sie haben Harari und Singh zitiert, und ich denke, wir befinden uns hier in einer guten Gesellschaft von Menschen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und ich weiß, Ihre Arbeit beschäftigt sich auch mit diesem Thema, aber aus einem etwas anderen Blickwinkel. Und das können wir vielleicht in den nächsten Minuten noch diskutieren. Ich möchte später auch das Publikum einladen, sich einzubringen. Ich weiß, da gibt es viele Leute im Publikum, die ein großes Interesse an diesen Diskussionen haben und auch mittendrin sind. Deswegen werde ich mich kurz fassen bei meinen eigenen Fragen. Beginnen möchte ich mit der ersten Beobachtung, die die Situation widerspiegelt, so wie wir sie jetzt haben. Nämlich, wir haben sehr viele Wörterbuch- und Enzyklopädie-Projekte. Wir haben Glossarprojekte, Rosi, da haben Sie ja auch mitgewirkt. Und das zeigt die Transformation der Situation, in der wir im Moment stecken. All diese Projekte sind ja entstanden, weil die Menschen da denken, dass der Terminus oder die Kategorie der Wissenschaften aus der Vergangenheit nicht mehr die heutigen Phänomene adäquat widerspiegeln. Deswegen fange ich an mit einer Frage an Philippe Descola. Wenn Sie ein Wörterbuch jetzt zu schreiben hätten, würde der Begriff Tier darin vorkommen? Ich denke nicht. Ich habe tatsächlich schon ein Wörterbuch verfasst, ein Wörterbuch der Sozialanthropologie mit einigen Kollegen, irgendwo vor 20 Jahren. Und wenn ich da zurückblicke, dann bin ich entsetzt, was wir damals gemacht haben. Wir haben Gedanken, Ideen, Konzepte fixiert und standardisiert. Konzepte, wie sie auch heute noch von Anthropologen genutzt werden. Aber jedes dieser Konzepte lässt sich neu abstecken eigentlich. Also Tier wäre bei mir nicht drin und auch Menschheit oder sowas Ähnliches käme bei mir im Wörterbuch nicht vor. Es ist schon paradox, dass die Anthropologie immer dem ausgesetzt war, dass man auf diese oder jene Art und Weise immer Schneisen geschlagen hat in die Welt. Trotz dieser zitternden Empfindung, die man hat, wenn man das entdeckt. Trotzdem, Anthropologen, wenn sie zurückkommen, fallen angenehm und selbstzufrieden zurück in die Kategorien, an die sie früher gewohnt waren, mit kleinen Veränderungen natürlich. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass Sie ja umgehen müssen mit dem sozialpolitischen Leben, mit dem Sie es zu tun haben. Sie wollen die Gesellschaft reformieren. Sie wollen etwas tun. Und deswegen müssen Sie Konzepte nutzen, die ihnen beigebracht wurden, weil sie gesagt haben oder weil sie gedacht haben, das sind Konzepte, die sind entstanden mit der Aufklärung. Das sind die Konzepte, die in den Sozialwissenschaften am meisten genutzt werden. Und die sind genau gut geeignet, die Welt zu reformieren. Und ich denke nicht, dass sie geeignet sind. Rosi hat den Gedanken der Machtverhältnisse angesprochen. Darüber habe ich in letzter Zeit viel nachgedacht. Ich war als jüngerer Mann selbst militant. Marxist, Leninist, Trotzkist, das Übliche halt. Und wenn ich zurückblicke, sehe, wie ich komplett ahnungslos war von der sozialen Welt, die mich umgab. Da bin ich geschockiert. Man lebt mit Leuten, die kaum den politischen Apparat kennen. Es gibt Jacques Rancière, einen französischen Philosophen, in einem Buch, das er vor ein paar Jahren veröffentlicht hat, La Mésentente, hat er etwas gesagt, was ich für sehr wichtig hielt. Er sagt, dass politische Beziehungen keine Machtbeziehungen sind, denn Machtbeziehungen haben wir überall. Man kann also nicht immer exklusiv sagen, Politikbeziehungen sind Machtbeziehungen. Es sind Beziehungen zwischen Welten, sagt er. Beziehungen zwischen Welten, sagt er deshalb, weil jeder Akteur, menschlich oder nicht menschlich, kann ein politischer Handlungsträger werden, wenn er es schafft, aktiv und konfrontativ Dinge zusammenzubringen, die auf den ersten Blick ontologisch unterschiedlich erscheinen. Und das zeigt eigentlich ganz gut, was in der Welt heute passiert. Ich habe in meinem Vortrag am Ende erwähnt, dass es ja durchaus möglich ist, dass nicht spezifische Arten oder individuelle, nichtmenschliche Wesen Rechte bekommen, sondern Ökosystem oder Milieu oder Lebensart. Das sind Bachelin und andere, die da stark dafür sprechen. Und das bedeutet, dass neue Machtbeziehungen, politische Beziehungen entstehen ganz anders als diejenigen, an die wir gewöhnt waren. Also ich wüsste nicht, ob ich jetzt noch mal ein Wörterbuch schreiben wollte. In Ihrem Glossar, Rosie, kommt das Tier vor. Und auch in Ihrem Wörterbuch würde da das Tier eine wichtige Rolle spielen. Die Methodik für mein Glossar war empirisch. Also nicht im engeren Sinne, sondern in einem materialistisch eingebetteten und verkörperten Sinne. Wir haben das genommen, was im Feld produziert wird. Wir haben versucht, das zu reflektieren. Das Feld der posthumanen Welt, der analytischen und normativen. Und das Tier ist sehr präsent in der Literatur. Wir haben aber auch festgestellt, dass das Tier wie jegliche Kategorie zerfällt. Unter dem ganzen Druck, der da entsteht. Man kann keine metaphysische Kategorie mehr nutzen. Und hier stimme ich absolut Philippe Descola und anderen zu. Es ist so, als ob der Postmodernismus, den es gab, einfach die Kategorien nicht mehr halten kann. Frau, Tier, Mensch, all das funktioniert nicht mehr. Genie, wenn man Lynn Margulis ernsthaft liest und wenn man hier die genzentrierten Visionen der Lebenswissenschaften rauslässt, die Interaktion von Kooperativen und anderen wissenschaftlichen Gemeinschaften. Wissen Sie, im Moment ist es tatsächlich so, dass wir in Prozessen denken. Also würde ich ein Wörterbuch schreiben, wäre es ein konzeptuelles Wörterbuch. Und das tut ihr ja hier auch am HKW mit exzellenten Ergebnissen. Wäre es eine Art Kartografie, dann würde ich das sicher machen. Und das Anthropozän war für mich ein Geschenk, also es war keine Kritik. Ein Wörterbuch ist eine konzeptuelle Übung. Ein Wörterbuch gibt uns die Möglichkeit, Linearität zu vermeiden. Es ist ein Glossar, ein Wörterbuch. Nichts muss linear sein, weil wir können nämlich keine Linearität in diesem System sehen, das so explosiv ist, so zickzack läuft, so schizoid ist. Es ist ein System, das die Logik der Linearität nicht zulässt. Ist das auch eine Art und Weise, für nicht existierende Narrative zu kompensieren? Man versucht, Gegennarrative zu entwickeln. Neologismen faszinieren mich. Selbst die Anthropomeme, Anthropoobszene, Kapitaloszen, Plantoszen, wunderbare kreative Lösung. Das macht die Sozialwissenschaftler wahnsinnig. Ich sagte, was soll denn das? Seid ihr auf Droge oder welche Droge nehmt ihr denn? Die will ich auch. Die Universität reagiert, indem sie versucht, neue Institutionen zu kreieren, diese Kreativität einfangen können, die jetzt meistens außerhalb der akademischen Institutionen passiert, zum Beispiel am HKW. Sie haben vier Fälle beschrieben von Kulturen, wo die Mensch-Tier-Beziehung sehr unterschiedlich ausfällt. Man hat den Eindruck, dass diese Kulturen dennoch sehr eng beieinander liegen, dass da auch Beziehungen bestehen. Was Rosi beschrieben hat, ist eine große Entwicklung, die in der Welt stattfindet. Für mich wäre die Frage, wie sieht es aus mit den Milieus, die Sie beschrieben haben? Wie beziehen die sich auf Rosis gezeichnetes Bild? Und wie sieht es mit Ihnen aus, Rosi? Wie verhält sich Ihr Makrobild im Vergleich zu diesen Milieus, zu diesen Szenen, die beschrieben wurden? Die Vögel, die ich hier zitiert habe, die nichtmenschlichen Komponenten unserer Umwelt, können von jedem gemacht werden. Ich kann manchmal ein Tier so behandeln, dass ich ihm Subjektivität gebe, mit ihm interagiere, zum Beispiel mit einer Katze Fernsehen gucke. Das ist natürlich etwas, was uns möglich ist. Wir können uns auch austauschen zu der Serie, die wir da gerade im Fernsehen sehen. Der Totemismus ist nun wieder etwas, was zu tun hat mit einer Verwurzelung an einem bestimmten Ort, wo menschlich-nichtmenschliche Komponenten zusammenkommen mit keinem Äquivalent irgendwo anders. Das ist eine der Quellen für Nationalismus. Und in Australien bei den Aborigines hat man diesen ontologischen Gedanken der Rassen aus Nicht- und Nichtmenschen bestehend darüber nachgedacht, wo man sagt, ja, wie verhält sich das zu anderen außerhalb dieser Gemeinschaft? Dass man sich mit anderen Menschen vermischt, sodass die eigene ontologische Rasse die Bedingung ist für die nächste. Das Ganze unterdrückt die eigentliche Möglichkeit, Nationalismus zu entwickeln, so wie wir ihn in Europa sehen. Also jede dieser Situationen kann existieren, aber das hängt davon ab, wo. Und das Ganze kann man systematisieren, aber nicht komplett verallgemeinern. Und die Menschen können jeweils Eigenschaften herausgreifen, die anders sind als die, die sie bei ihren Nachbarn beobachten. Wenn man das so betreibt, dann hat man keine abgeschlossene Welt, sondern man hat Kollektive, die sich über nicht preskriptive und nicht propositionelle Leitlinien definieren. Der gesamte Prozess, den Rusi so gut beschrieben hat, die Techno-Sciences, lassen sich im Bild erkennbar machen, waren sie schon am Anfang des 20. Jahrhunderts. Häufig können Künstler schon die Veränderungen erahnen, die vor einem liegen. Ich nutze hier, wie Sie wahrscheinlich erkannt haben aus meinem Vortrag, immer nur naturalistische Bilder. Aber es gibt eben Künstler, die auch ontologische Veränderungen voraussehen. Etwas, das man natürlich in der Geschichte der europäischen Malerei durchaus eindrücklich nachverfolgen kann. Das zeigt doch, dass die Künstler am Anfang des 20. Jahrhunderts bereits wussten, dass es hier eine Rekonfiguration geben wird. Der Naturalismus wurde Stück für Stück von seiner Systematik her erschüttert. Die Wissenschaften kamen dann später als Implementierung von etwas, was eigentlich eine ontologische Neigung ist, anstatt ein diskursives Programm. Sehr interessante Resonanzen. Ich hatte auch das große Privileg, bilateral mit Philippe zu sprechen. Die französische Wissenschaft macht hier so einen reichen Beitrag zu diesem Dialog. Und ganz besonders bei Deleuze-Clastres gibt es sehr viel Anthropologie auf hochspekulativer Ebene, nicht nur die falsch bezeichneten empirischen anglosächsischen Traditionen. Hier wird das Schwergewicht gelegt auf die Qualität. Und ich denke, das ist etwas typisches Französisches, der Respekt für Konzepte. Der Gedanke Humanitäten anstatt Humanität kommt aus dem Collège de France. Also da muss man wirklich ein Glas Prosecco oder eine Flasche Prosecco öffnen, dass es mehr als eine Menschheit gibt. Das ist eine Kritik am Universalismus, ganz, ganz offensichtlich. Prozesse und Ontologien. Wir reden über die Ontologisierung der Systeme, wo Kategorien sich formieren. Die Rolle der Gemeinschaften, die Kommunikation, die Interaktion und macht die Menschen, die Tiere nicht zum Menschen, indem er ihnen Rechte gibt. Get alive, würde der Australier dazu sagen. Hier, wo sich Descola auch mit De Castro übereinstimmt, ist, dass man die Intelligenz indigener Systeme unterstreicht. Und das habe ich kurz angesprochen. Achille Mende beschreibt das Posthumane als das Indigenwerden des Westens. Das heißt, wir lernen von alternativen kosmologischen Systemen. Wir lernen über ihre Konzepte, Methodologien und Beziehungsmuster. Und das brauchen wir. Und das bedeutet, dass die indigenen Menschen nicht unsere Vergangenheit, sondern unsere Zukunft sind. Sie werden uns zeigen, wie wir mit der Auslöschung ausgehen, der Vernichtung. Das ist unglaublich epistemologisch, wissenschaftlich. Das ist so radikal, dass ich wirklich schon wieder die zweite Flasche Prosecco hier aufmachen müsste. Dann eben Champagner. Meine letzte Frage an beide. Wenn ich Ihrem Vortrag zuhöre, und ich habe ja auch Ihren Vortrag gelesen, da sehe ich methodisch große Unterschiede zwischen ihnen. Die Art und Weise, wie sie am Anfang beschreiben, wo sie sagen, dass sie vom Philosophen zum Anthropologen geworden sind, das hängt ab von Feldarbeit, ihrer Erfahrung in der Feldarbeit. Und Feldarbeit ist ja immer für die Anthropologie ausschlaggebend. Bei Rosis Arbeit scheint es mir so zu sein, dass es hier eine politische Agenda gibt, die die Triebkraft bildet für die Wissensproduktion. Würden Sie dieser Beschreibung zustimmen? Und wie haben die beiden Dinge miteinander zu tun? Der eine versucht, Kulturen zu verstehen und die Logiksysteme, die Strategien, die konzeptionellen Strategien in den Kulturen zu begreifen. Und auf der anderen Seite hier jemand, der versucht, westliche Modi der Wissensproduktion neu zu kontextualisieren. Ich würde hier zunächst erstmal nicht von Kultur sprechen. Ich denke, das ist eins der Konzepte, das wir übernommen haben von den Deutschen. Oh mein Gott. Das hat sich entwickelt durch die Transplantation der deutschen Anthropologie in die USA hinein. Und ich denke, wir sollten dieses Konzept Kultur eben nicht benutzen. Zurück zu Deleuze. Wenn wir sagen, dass sie eine der Definitionen der Philosophie lautet, dass sie die Kunst ist, Konzepte zu produzieren. Und wenn ich ausgehend von der Philosophie in die Anthropologie gegangen bin, so bedeutet das, dass ich sehen wollte, wie die Menschen Konzepte nutzen können, die eigentlich in ihre Genealogie und ihre Kategorien nicht hineinpassen. Zumindest nicht hineinpassen in den Westen, wo man an den Hochschulen seine Dinge erlernt. Das ist nicht originell in dem Sinne, als dass viele Soziologen das so gemacht haben, also von der einen Disziplin in die andere gesprungen bin. Philosoph zu sein heißt, dass man überrascht ist von der Welt. Und für mich, dachte ich, ist es leichter, mich von der Welt überraschen zu lassen, wenn ich in eine Welt gehe, die meiner komplett entgegengesetzt ist. Die Hauptunterschiede oder die Werkzeuge, die ich mitgebracht habe, waren einfach komplett durchschaubar. Was ich bizarr empfunden habe, jedoch war, als ich zurückkam, und alle Anthropologen, wenn sie solche Arbeit machen, sind ja erschüttert von der Entdeckung, dass die Welt, in der sie bislang gelebt haben, gar nicht diejenige ist, die die universellen Werkzeuge einem in die Hand gibt. Jeder ist erschüttert, wenn er erkennt, dass die Welt, aus der er stammt, wirklich nur eine Teilwelt ist. Diese Erkenntnis kam bei mir sehr, sehr früh. All diese Werkzeuge, die ich bislang genutzt habe, muss ich umarbeiten, nicht per Transposition, denn keine historische Situation lässt sich transponieren. Ich habe erkannt, ich muss dieses große Repertoire der Imagination nutzen. Um die Gedanken oder aber unsere Art des Umgangs mit der Welt zu transformieren. Ich habe mit Bruno Latour diskutiert und er hat gesagt, du hast überhaupt keine Ahnung von Naturalismus. Ja, Technoscience wurde hier erwähnt. Also, ich bin wirklich erstaunt und Rosi hat hier ausgezeichnet die Situation beschrieben. Ich habe meine Zeit meist verbracht in extramodernen Welten. Also ich fühle mich hier in den modernen Domänen nur sehr begrenzt kompetent. Was wir aber von den extramodernen lernen können, ist ein Sprungbrett. Ich denke, dadurch kommen jetzt neue Ideen, neue Impulse in diese Techno-Welt hinein, von der Rosi gesprochen hat. Deleuze wäre jetzt sehr glücklich. Ich stimme nur teilweise zu. Es ist klar, Philosophie hat kein unmittelbares empirisches Handlungsfeld. Es ist aber auch wahr, dass materialistische Philosophen die Übung verortet haben. Sie haben nicht nur neue Räte geschaffen, sondern sie haben Kartografien neuen Wissens geschaffen und sie haben ein Diskurs produziert, um Wissen zu akkumulieren. Das ist typisch für den fortgeschrittenen Kapitalismus. Es wird so viel Wissen produziert außerhalb der Akademien und Universitäten, wie innerhalb dieser Institutionen produziert wird. Meine Arbeit besteht also darin, anarchisch in bestimmten Feldern zu arbeiten, sodass ich Kartografien ausbauen kann, entwickeln kann, die meine eigenen sind, aus meiner Lokalität hinaus. Sie sind natürlich nur partiell. Und das postfeministische Glossar ist auch natürlich eine posthumanistische Geschichte. Wir haben auch Perspektivismus und Perspektivismus ist ein starker Prädiktor. Den findet man bei Leibniz, bei Spinoza, bei Deleuze und das geht wieder einher mit dem Perspektivalismus der Anthropologen, die mehr in multiplen Feldern arbeiten. Wir arbeiten in verschiedenen Welten, ja. Und der Prozess, viele Welten zu werden, ist auch der Prozess, unterschiedliche Themen zu werden. Das ist natürlich etwas, was wir heute nicht ausdiskutieren können. Ich denke, es ist wichtig, dass wir die Macht aus der Mitte heraus kritisieren, dass wir eines der vielen Zentren in der polyzentrischen Welt des Kapitalismus sind. Es ist wichtig, dass wir auf die Ränder, auf die JWDs gucken, aber was ich auch finde bei Deleuze und anderen, ist dieser Anspruch, Philosophie zu kreativer Übung zu machen, das gibt dem Zentrum eine Aufgabe. Die können nicht nur das harte Herz des Panoptikums sein. In den multiplen Zentren müssen die Menschen aktiviert werden zu handeln und das, denke ich, ist die Aufgabe der Philosophie. Man muss aus der Philosophiestunde kommen mit Flügeln. Man will tanzen, man will Champagner trinken und will da rausgehen und was tun. Wenn nicht, dann hat man seine Zeit verschwendet und sollte besser sich in die Sonne legen. Also aktiv und zur Aktivität anregen, das ist das Schlagwort. Zwei oder drei Fragen können wir aufgreifen.
Ja, wenn es Fragen gibt, dann nehmen wir die jetzt. Ich glaube, da drüben ist ein Mikrofon. Zunächst einmal ganz großes Dankeschön, war wirklich eine Inspiration. Es tut mir nicht leid, dass ich den Sonnenschein nicht genossen habe, das mache ich dann morgen. Aber ich habe schon eine sofortige Reaktion auf die Frage, ja, aktivieren aber wen? Als Sie sprachen über das Posthumane, kann ich mich dem total verschreiben. Aber ich glaube, nicht jeder, mit dem ich spreche, kann sich darauf wirklich beziehen. Können Sie sich mal sagen, was ist das für eine Frage? Nein, das war keine Frage, war eher eine Beobachtung. Also ja, ich muss die Frage verstehen. Also nicht jeder kann sich darauf versteichen. Nein, auf das... Ach, das Posthumane. Ah, auf das Posthumane, ja. Also hier wurde ja gesagt, das ist so eine gewisse Einsicht, die dann kommt, dass das auch innerhalb der Wissenschaft da ist, nicht so sehr Einsicht in der Politik. Die Frage ist, wie aktiviert man solch eine Einsicht? Wie kommt man weg und hin zu einer wirklichen Debatte? Das ist eine ganz große Frage. Ja, natürlich, das ist es schon. Ich auch, wenn ich diese Kategorien nehme, dieses Kategoriendenken, was wir, glaube ich, von Tieren lernen können, ist eben das Denken mit allen Sinnen und über Kategorien hinweg. Ich glaube, ich hatte so gewisse Vorstellungen, dass Ihr Gespräch in diese Richtung ging. Für mich scheint es in diese Richtung zu gehen, also nicht lineare Kommunikationswege zu entdecken, die dann eben sehr stark mit der Körpersprache, dem Körperdenken zu tun haben, zusammen sein, Raum zu teilen. Und ja, jetzt wird die Frage noch größer angelegt. Aber um das mal wieder ein bisschen enger zu bringen, wie kann man diese Botschaft verteilen, weiterreichen? Wie kann man dafür sorgen, dass das von dieser Debatte, die natürlich unglaublich spannend ist, aber wie kann es weitergehen? Also es ist ja nicht so zugänglich, sodass man wirklich Menschen generell aktivieren kann. Gut, dann nehmen wir noch zwei weitere Fragen und dann haben wir eine Abschlussrunde auf dem Podium. Hier ist eine Frage da drüben und dann hier bitte. Ja, auch ich habe eine Frage an Rosie Bredotti. Da gab es ein, zwei Punkte in Ihrem Vortrag, da... Hi, da bin ich. Also in Ihrem Vortrag, da verwenden Sie ab und zu erste Person Plural. Also die Lebenswissenschaftler sagen Sie, aber wir sind es, die das tun. Wir und so weiter. Und meine Frage ist jetzt, welche Einheit ist das, auf die sich dieses Wir bezieht, diese erste Person Plural? Vor allen Dingen, weil, wenn ich Sie richtig verstehe, man ja nicht mehr von der menschlichen Spezies an sich sprechen sollte, als sozusagen generische Einheit. Und eine letzte Frage hier vorne, bitte. Ist eine kurze Frage, auch an Rosie. Also ich frage dann nicht eine Frage hier. Na, was machen wir mit der Subjektivität? Werden wir die Subjektivität dann sozusagen ganz über Bord werfen? Also für Agens, oder definieren wir Subjektivität auf andere Art und Weise, posthumanistisch? Ich glaube, wir nehmen jetzt die Möglichkeit, dass Sie beide sich kurz äußern können. Ja, Subjektivität ist schon eine wirkliche Frage. Ich glaube, es gibt eine Konvergenz zwischen den ersten zwei Fragen. Also wer ist das Wir, das aktiviert werden könnte? Da kann man das relativ schnell machen, muss ich auch schnell machen, das sind ja ganz groß angelegte Fragen. Politik der Immanenz. Wenn man sagt, wir sind alle nur Variation einer gemeinsamen, einer Methode, ganz egal, ob das jetzt mit Demasier macht oder mit Deleuze, wir sind immer Teil eines gemeinsamen Etwas, einer Materie. Und diese Sache, diese Materie, die selbst organisiert, die hat Wissen und Kenntnis und Wissenschaft. Und das führt zu bestimmten Möglichkeiten des Verständnisses der Kraft des Inhabitants. Das kann man dann aber sozusagen konjugieren mit diesem distanzierten Materialismus. Und was wiederum bedeutet, dass wir Subjekt des Wissens Teil des Problems sind, das wir lösen wollen. Wir sind also nicht dem Problem extern, sondern wir sind Teil des Problems. Das ist jetzt nicht Marxismus, Leninismus, wo man sagt, das ist das Negative. Man zieht sich selber aus der Situation heraus, wenn man dagegen ist. Man kann gegen das sein, so viel man will. Man ist immer noch Teil des Ganzen. Das ist ein fundamentales Prinzip. Das passierte in den späten 70er Jahren mit dieser Bewegung hin zu Spinoza. Ist natürlich irritierend. Die Marxisten fühlen sich dadurch immer noch gestört. Aber das ist halt, ich muss diese Kritik von Spinoza, die kann man immer wieder erhöhen. Auch diese Kritik von Deleuze, das sind einfach... diese typische Kritik an Spinoza, dass man eben in eine undifferenzierte, organistische Weltsicht sich hineinbegibt. Die Antwort ist einfach durch die Akzeptanz der eigenen Verantwortung. In genau der Conditio, die wir selbst verändern wollen, aktivieren wir eine andere Art von Politik. Eine Politik, die geführt werden muss durch eine Ethik des Wandels, die eine Ethik der Affirmation wird, eine Ethik der freudigen Intervention in einer Welt. In einer Welt, die protofaschist ist, die sich xenophobisch, also fremdenfeindlich entwickelt und die einen wirklich krank macht. Wir sprechen davon, Verständnis zu entwickeln, aber es spricht auch vergiftet werden. Es geht nicht darum, dass man hier auf ein kleines Pickel gibt, sondern dass man Negativität verarbeitet, das Negative verarbeitet, um aus diesem Prozess wiederum Wissen zu erlangen. Wissen aus Schmerz, aus Entfremdung, aus Verzweiflung. Daraus zieht man das Wissen, das man braucht, um aktiviert zu werden, empowered zu werden, zu handeln. Genau das ist das Herzstück, um das es geht. Menschen werden aktiviert durch unterschiedliche Projekte. So dieses Wie ist immer kontingent darüber, dass alle Politik ja beginnt mit der Konstitution der Menschen. Es muss damit beginnen, dass man das Wir zusammen baut. Wer ist das Wir? Und das ist die Politik der Lokalisation und der Situation. Deshalb ist dieses situative Element, das lokalisierende Element so wichtig. Es ist die Frage, wie ist man konstituierender Teil? Also durch man animalisch wird, animalistisch, das ist toll, das ist eine gute Sache. Da wird man, wenn man sich in diese Richtung bewegt, sicherlich Leute finden, die mitmachen. Und wenn man Gespräche führt, wie ich das tue, mit den Ingenieuren, den Finanzkräften, die den kognitiven Kapitalismus überhaupt zum Funktionieren bringen, auch in unseren Institutionen, Universitäten, das ist ein anderer Weg. Ich glaube, wir müssen nur schnell intervenieren in die Art von Posthumanismus, der jetzt geschaffen wird in diesen posthumanistischen Fakultäten. Schauen Sie sich Oxford an. Millionen werden da investiert. Das ist keine kleine Sache, das ist ein riesiges Ding. Post-Superintelligenz, humane Verbesserung, Verbesserung des Menschen, Verbesserung der Intelligenz. Da hat uns immer keiner gefragt, wie wir dazu stehen. Das heißt, hier muss man natürlich Intervention betreiben in der Constitutio der Menschen. Und damit fängt alles an. Und es ist die Komposition der Menschen. Da können wir gemeinsame politische Leidenschaften teilen, da können wir etwas aushandeln und dann aktiv in der Welt intervenieren. Und die Diskussionen, auch wenn da einige vielleicht anderer Meinung sind, ist genauso fruchtbar. Denn das hat auch einen aggregierenden Faktor. Das ist nicht dazu, dass wir uns, dass wir zum Handeln kommen, sondern dass wir angreifbar werden. Das ist auch eine interessante Diskussion. Affirmation ist keine Negation der Verwundbarkeit, sondern eine andere Art, das zu verarbeiten. Spinoza hat ganz genau gewusst, was Schmerz, Verwundbarkeit, Verzweiflung war. Er hat in furchtbaren Zeiten gelebt. Er wusste ganz genau, wovon er schrieb. Also ich glaube, das sind diese Gespräche, diese Komposition von mikrosituativen Gemeinden, Gruppen, Gemeinschaften, die ein Projekt nach vorne bringen können. Es geht darum, Alternativen zu haben, etwas anzubieten zu haben. Nicht nur einfach dagegen zu sein, um dagegen zu sein. Das kann man sich nicht mehr leisten heutzutage. Dafür haben wir die Zeit nicht mehr. Und der rechte Flügel der Politik, der setzt uns die Agenda und der Linke ist sozusagen in der Flucht begriffen. Das muss unsere Handlungsmöglichkeit deutlich schneller machen. Das ist etwas, was zum Subjektivismus gehört. Aber Sie wollten ja auch noch was sagen hier. Ja, nur eine kurze Bemerkung zu den Geisteswissenschaftlern als Aktivatoren. Ich glaube nicht, dass wir aktivieren in diesem Sinne. Vielleicht können wir die Dinge kohäsiv machen in gewissen kleinen Bereichen. Aber ich glaube nicht, man kommt in einen Vorlesungsraum, um von irgendetwas überzeugt zu werden. Und dann verlässt man diesen Raum wieder mit einer Art neuer evolutionärer Werkzeugkiste unterm Arm. Aber ich glaube, was man tun könnte, wäre, das hatte ich ja auch schon angesprochen, was also die politische Situation betrifft. Da kann man seine Einstellung auch ändern. Also ich habe mich auch vom Standard Marxismus, Leninismus, der militant war, gewandelt und bin hingekommen zu etwas, das also ja eine andere Art und Weise des Politismus ist. Vor allen Dingen, wenn es um Kapitalismus geht, Extraktion des Kapitalismus. Selbstverständlich von externer Sicht gewesen, geht es auch darüber gegen die Ausnutzung von Land, die Zerstörung der Umwelt zu bekämpfen und diese Sachen. Natürlich tun die Menschen das auch, aber da hängt noch mehr dran. Denn das, was die Leute, die sich diesen neuen Dingen verschrieben haben, zum Kampf beitragen, ist etwas, das wir hier vielleicht vergessen haben. Nämlich sie handeln als Botschafter oder als Vertreter, sollte man vielleicht sagen, einer größeren Welt, welches dann ihre Welt ist, selbstverständlich. Und in dieser Hinsicht agieren sie nicht als politische Subjekte oder als subjektive Akteure, sondern sie agieren sozusagen als ein Kondensat einer politischen existenten Situation, die eben unabhängig davon existiert, aufgrund der Situation, in der sie durch externe Kräfte sich befinden. Und innerhalb dieser politischen Situation mobilisieren sie Akteure, die eben über das Menschliche und den Menschen hinausgehen. Und das finde ich ungeheuer spannend. Wir sprachen auch vorher schon darüber, es gibt Äquivalente in politischen Situationen, das haben wir in Europa gesehen. Da gibt es ja diese Bewegung in Westfrankreich, eine Verteidigungszone wird da errichtet. Da gibt es Notre-Dame-des-Longs, ist ganz politisch gesehen faszinierend. Da haben sich Leute zusammengefunden, schon seit einigen Jahren, an einem Ort, um diesen Ort zu schützen gegen das Projekt, das darauf hinausläuft, einen riesigen neuen Flughafen zu bauen. Die Art und Weise, wie da eine politische Koagulation entsteht dieser Menschen, das ist was ganz Neues. Das unterscheidet sich total von der traditionellen Mobilisierung sozialer Bewegungen. Also in dem Sinne, dass die Leute, die dort hingekommen sind, um sich zu vereinen mit denen, die da ohnehin schon leben, das sind Menschen, die sehen sich als Elemente eines größeren Ganzen, das eben zu verteidigen ist. Und sie nennen dieses größere Ganze Natur, weil sie einfach ein Wort brauchen, an das man sich hängen kann, das man auch politisch verteidigen kann. Aber sie sagen, wir sind die Natur. Wir, die Menschen, sind Natur. Was sie damit meinen, ist, dass im Grunde genommen sowohl Menschen wie auch Nicht-Menschen mobilisiert werden, weil, und hier stimme ich Ihnen zu, all diese Dinge erst einmal lokal geschehen müssen. Und es gewinnt auch seine Stärke aus dieser Lokalität. Alle Menschen und Nichtmenschen finden sich zusammen, vereint, weil sie ganz viele verschiedene Facetten einer kleinen spezifischen Welt darstellen. Also solch eine Bewegung finde ich auch unglaublich spannend. Subjektivität, diese andere Frage, das ist natürlich ein unglaublich kompliziertes Problem. Ich nutze das als Anthropologe, um die Tatsache zu beleuchten, dass an bestimmten Stellen in der Welt Menschen Subjekte sind. Natürlich ist das wichtig, dieses Wort dann zu benutzen, um die Bedeutung deutlich zu machen, die dieser bizarren Idee anhaftet, dass hier ein Affe oder ein Tukan ein Subjekt sein kann. Aber gleichzeitig hat Subjekt an sich ja solch eine Geschichte in der Geschichte von Ideen, in der Geschichte von Recht, in der Geschichte von Philosophie im Westen, dass sobald man dieses Wort verwendet, dieses Wort Subjekt, haben wir die Tendenz, vor allen Dingen diese gesamte Vorstellung des Subjektes, muss vorstellen, wie es sich individualistisch entwickelt hat, um neue Definitionen aus dem 18. Jahrhundert zu nehmen, die dann ja zur Grundlage wurden dessen, was man Naturalismus oder Kapitalismus, wie man möchte, nennen kann. Und das, um jetzt wieder zurückzugehen, diese Vorstellung zum Wörterbuch, wir befinden uns da schon in einer gewissen Zwangslage, denn all diese Vorstellungen, die wir nutzen, die haben ja ein großes Gewicht an Eurozentrismus, das sie mit sich schleppen. Und das wiederum bedeutet, dass wir hier nicht Menschen aktivieren, vielleicht aktivieren wir aber Gedanken, dadurch, dass wir eben versuchen, dazu beizutragen, dass wir neue Konzepte erarbeiten, die den nicht eurozentrischen, anthropozentrischen Bild entsprechen. Vielen Dank. Das war perfekt. Und jetzt Champagner. Ja, jetzt Champagner. Ja, in gewisser Weise sind wir jetzt verantwortlich dafür, dass wir in diesen Stühlen hier sitzen. Ich glaube, wir müssen aber jetzt wirklich zum Ende kommen. Herzlichen Dank, dass Sie alle mitgemacht haben. Ich glaube, es gab einen guten Grund, so lange auszuharren. Aufgrund dieser Präsentation, die wir gehört haben und aufgrund dieser unglaublich spannenden Gespräche. Vielen herzlichen Dank dafür.